Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Be a Bitch with a Good Heart. Es ist Samstagabend 10:30 in Dubai und ich nehme jetzt den Podcast zum zweiten Mal heute auf. Ich habe mich ein bisschen verrannt bei der Aufnahme davor. Ich bin dann bei ungefähr 2 Stunden gelandet, habe mir gedacht, wer möchte sich 2 Stunden meine Story anhören. Habe das auf Insta gepostet und mir haben tatsächlich ein paar geschrieben, nee, poste das doch, ich höre mir das auch 2 Stunden an. Aber ich habe dann doch realisiert, ich muss nicht jedes Detail teilen. Ich schäme mich zwar nicht für die Ereignisse, die passiert sind, aber letztendlich sind auch andere Personen involviert und ich muss einfach mich nicht zu angreifbar machen, andere Leute zu angreifbar machen, indem ich zu viel im Internet teile, denn es gibt sehr viele böse Menschen dort draußen, die mir nichts lieber als den Tod eigentlich wünschen. Ja, heute werde ich ein bisschen über die Geschichte mit meinem narzisstischen Travel-Blogger-Influencer-Ex-Freund erzählen. Ich habe schon sehr oft über ihn geredet in Social Media und einige kleinere Stories geteilt. Unsere Beziehung war einfach crazy. Wir waren zwar nur um die 9 Monate zusammen, aber wir sind halt in diesen 9 Monaten fast 24/7 zusammen gewesen, sind um die Welt gereist wie sonst was, haben so viele Länder zusammen besichtigt. Unser Leben war verrückt und deswegen war diese Beziehung einfach sehr intensiv. Keine andere Beziehung hat mich mehr geprägt als diese. Deswegen rede ich um die 6 Jahre später immer noch darüber, weil das einfach so einen Einfluss auf mein Leben hatte. Erst im negativen Sinne, aber rückguckend auch im positiven Sinne. Deswegen, ich würde nie irgendwie schlecht sozusagen über ihn reden. Ich wünsche ihm nichts Böses oder irgendwas, weil er hat mir letztendlich doch den Einstieg in viele Dinge geschenkt, auch wenn es erstmal sehr wehgetan hat. Ja, die ganze Geschichte beginnt 2017, als ich meinen Angestelltenjob gekündigt hatte. Ich hatte ja nicht mal 1,5 Jahre gearbeitet. Ich habe die 9-to-5 World einfach über alles gehasst. Ich wollte einfach frei sein, ich wollte reisen und so habe ich mir einfach ein Backpack gekauft und mir relativ spontan ein One-Way-Ticket nach Bangkok gebucht. Und ich hatte vielleicht die ersten paar Tage dort in Thailand geplant und danach dachte ich mir, schaust du mal, was auf dich zukommt. Ich hatte aber geplant, direkt von Bangkok eigentlich weiterzufahren nach Chiang Mai. Es liegt ein bisschen nördlich von Bangkok und Chiang Mai war zumindest damals der Hotspot für Digital Nomads. Falls ihr nicht wisst, was Digital Nomads sind, das sind halt einfach Leute, die online meistens selbstständig arbeiten von ihrem Laptop aus und deswegen einfach die Freiheit haben, von überall aus zu arbeiten und um die Welt reisen. Und ich fand es damals so cool. Das war noch lange vor Corona, als das noch nicht so mit dem Remote-Arbeiten war. Da kannte das kaum jemand und es war richtig was Krasses. Und ich dachte mir einfach, na gut, dann fährst du einfach nach Chiang Mai. Vielleicht lernst du ja einfach inspirierende Leute kennen. Und dann findest du selber für dich heraus, was du eigentlich machen willst. Ich wollte halt irgendwie auch gerne so ein Digital Nomad sein. Ich hatte mich auch erst ein paar Monate zuvor von meinem damaligen Freund getrennt. Mir ging es auch gut oder sowas. Die Beziehung war im emotionalen Sinne schon lange, lange vorbei. Aber auch dieser Schritt mit dem Reisen und die Freiheit, ich wollte bei Gott keine neue Beziehung haben. Ich wollte einfach mein eigenes Leben erkunden, was will ich eigentlich? Und es war überhaupt nicht auf meinem Schirm, Männer kennenzulernen. Und so kam ich in Chiang Mai an, habe aber schon am 2. Tag, wenn ich mich richtig erinnere, meinen Travel-Blogger-Influencer, Ex-Freund, wie auch immer man ihn nennen mag, kennengelernt. Durch einen Zufall. Ich hatte mich mit ein paar Leuten connected und wir hatten uns in einer Gruppe dort getroffen, wollten da zusammen zu so einem Event gehen und er war halt Teil dieser Gruppe. Und wir kannten uns alle untereinander nicht. Und er stach schon von Anfang an raus aus der Gruppe. Er war erstens der Älteste von uns allen. Er war damals 37, ich war 24, das heißt 13 Jahre älter als ich, deutlich älter als ich. Damit war er auch irgendwo im gewissen Sinne der Reifste von allen. Damit stach er halt einfach aus der Masse schon heraus. Aber er war vor allem der Selbstbewussteste. Er hat direkt alle Leute in seinen Bann gezogen. Alle haben ihm zugehört. Er war direkt eine Autorität. Er war halt der Travel-Blogger und ja Influencer mit 400.000 Followern damals und alle haben ihm begeistert seine Geschichten zugehört und wie viel er schon gereist ist. Er war damals bei 60 Ländern, die er schon bereist hatte. Auch davor hatte er eine krasse Karriere im Investmentbanking hingelegt. Er war einfach jemand und er wusste sich zu präsentieren, sehr selbstsicher in seinem Auftreten und er wollte auch, dass Leute ihn anhimmeln, egal ob Mann oder Frau. Und so haben wir uns dann ein bisschen näher kennengelernt und ich habe dann schon von den anderen in der Gruppe gehört, ja, er hat sich mich ausgesucht, möchte unbedingt mich näher kennenlernen und ich war so, hä, wie jetzt mich? 24-jähriges kleines Mädchen und ich war damals noch super schüchtern, zurückhaltend, habe meinen Mund kaum aufbekommen. Und dieser starke, selbstbewusste Mann hatte sich für mich interessiert und hat allen in der Gruppe erzählt, sie ist meine Frau quasi. Und ich so, hä, wie geht denn das jetzt? Ich habe es einfach gar nicht verstanden, weil ich kannte meinen Selbstwert gar nicht zu dieser Zeit. So, ich fand mich nicht besonders toll irgendwie. Und ich war ja auch nicht auf der Suche nach einer Beziehung. Aber gut, wir haben uns näher kennengelernt und ich fand ihn auch absolut interessant. Ich konnte seinen Geschichten stundenlang zuhören. Er hat es ja auch genossen, die Aufmerksamkeit auf sich zu haben, aber er hatte eben auch was zu erzählen. Er war ein sehr charmanter Mensch. Unsere Gruppe hatte dann ein paar Tage zusammen miteinander verbracht und er hat auch richtig tolle Videos und sowas von uns dann zusammengeschnitten, die natürlich auf seinem Account gepostet. Wir haben uns alle ganz toll gefühlt und dass wir mit ihm abhängen durften und so weiter. Und die anderen in der Gruppe mussten dann aber wieder in ihre Heimatländer reisen oder sie hatten andere Reisepläne und wir waren die einzigen beiden, die offen waren, was auch immer zu tun, worauf wir Bock hatten. Und so kam halt eins zum anderen und wir sind dann einfach zusammen weitergereist. Und da wir halt auch beide Budget-Traveler waren, also Backpacker quasi, und nicht irgendwie in krassen Hotels geschlafen haben oder sowas, wir haben halt einzeln in Hostels geschlafen, aber da wir dann zusammen unterwegs waren, haben wir gesagt, okay, lass uns ein Hotelzimmer nehmen, also ein günstiges. Und wir hatten auch zwei Einzelbetten gebucht, aber warum auch immer haben wir ein Zimmer mit einem Bett bekommen und... Ja, kann man sich ja dann denken, was dann halt irgendwie doch über die Zeit passiert ist, dass wir uns näher gekommen sind. Und für mich war aber trotzdem so klar, ich will mich jetzt nicht verlieben, ich will jetzt keinen Partner haben oder so. Und ich fand ihn zwar sehr interessant, aber ich war jetzt nicht hin und weg von ihm oder sowas. Und das habe ich auch geäußert. Wir hatten zwar eine coole Zeit zusammen, aber er hat ja wirklich gearbeitet nebenbei. Und ich wollte ja eigentlich nur reisen so. Ich wollte schon auch erstmal meine Freiheit genießen, jetzt nicht direkt irgendwie... ja, wieder zurück ins Arbeitsleben oder sowas. Und so habe ich dann nach ein paar Wochen, die wir irgendwie zusammen verbracht haben, gesagt, ja, du kannst mich mal, ich reise jetzt weiter, ich habe keinen Bock hier so auf Slow Traveling, weil du musst ja nebenbei arbeiten, ist jetzt nicht mein Ding. Ja, vielleicht sehen wir uns irgendwo dann nochmal wieder. So sind halt Reisende, trennen sich dann manchmal und dann treffen sie sich wieder. Man ist ja über Social Media connected. Und so haben wir uns dann wieder voneinander verabschiedet. Ich bin weiter durch Thailand ein bisschen gereist und dann musste ich aber nach 30 Tagen das Land verlassen, weil mein Touristenvisum quasi aufgebraucht war. Man kann dann so einen Border Run machen, ja, also einmal über die Grenze rüber und manche kommen dann am gleichen Tag direkt wieder zurück, damit sie wieder halt ein Visum bekommen. Aber ich habe mir gedacht, nee, das ist mir zu stressig, fährst du mindestens eine Woche rüber nach Kambodscha, bin mit dem Bus auch rübergefahren. Der Grenzübertritt war schon Hölle, Kambodscha hat mich nicht gut empfangen und dann ist es mir leider, ich glaube, am zweiten Tag direkt passiert, dass ich auf offener Straße mehr oder weniger überfallen wurde. Ich meine, mir wurde das Handy aus der Hand gerissen. Es ist jetzt nicht im klassischen Sinne überfallen. Aber es war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich habe einen kompletten Nervenzusammenbruch auf der Straße bekommen, weil wenn du alleine unterwegs bist in so einem fremden Land, wo du niemanden kennst, du bist so auf dein Handy gestellt. Du musst dich darauf verlassen können, dass du Google Maps hast, dass du Internet hast, dass du mit anderen Leuten kommunizieren kannst. Ja, ohne Handy bist du am Arsch. Ganz, ganz schlimm. Mir hat niemand auf der Straße geholfen. Ich bin sogar noch, weil ich dumm und naiv war, zur Polizei gegangen. Aber in solchen Ländern ist die korrupt. Also die haben noch versucht, mich zu verarschen und selber abzuziehen. Ich habe mich sehr alleine gefühlt. Ich bin zurück in meine Unterkunft. Zum Glück habe ich irgendwie die noch gefunden. Ich weiß es nicht mehr, wie genau. Kam da Tränen überströmt an. Der Hostelbesitzer war sogar Australier. Also das heißt, jemand aus einem westlichen Land. Er hat mich ausgelacht dafür, dass ich da geheult habe. Er hat gemeint, naja, hier wird man doch jeden Tag abgezogen. Ja, dachte mir, danke, du Arschloch. Also mir ging es wirklich, wirklich dreckig. Und ich hatte zum Glück meinen Laptop noch im Hostel und konnte mich dann da im Facebook quasi einloggen, damit ich überhaupt mit irgendwem kommunizieren kann. Und zu der Uhrzeit haben aber alle in Deutschland noch geschlafen. Ich weiß, ich konnte dann niemanden erreichen. Und ich hatte dann zwar noch eine Freundin kontaktiert, was auch immer, ich halte es jetzt kurz an dieser Stelle. Letztendlich war der Travel-Blogger-Ex-Freund der Einzige, weil er ja auch in der gleichen Zeitzone unterwegs war, wenn auch in Thailand und nicht in Kambodscha, der irgendwie wach war. Und dann habe ich ihn einfach kontaktiert, weil mir nichts anderes eingefallen ist und ich halt emotional einfach am Ende war. Und er war mein Retter in der Not. Er hat sofort mit mir telefoniert. Ich glaube, wir haben stundenlang am Handy gehangen. Er hat mich beruhigt. Er hat mir gesagt, du machst jetzt XYZ. Erstmal ein neues Handy kaufen gehen, habe auch erstmal nur ein günstiges gekauft und so weiter. Und letztendlich hat er mit mir gesagt, komm, pass auf, du bist so am Ende emotional gerade und ich brauchte einfach jemanden, der mich rettet in dem Moment. Ich war nicht so stark damals. Hat gesagt, du buchst jetzt einfach einen Flug zu mir nach Thailand, wir treffen uns auf Phuket wieder und dann von da sehen wir weiter und sowas. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte einen Flug für in ein paar Tagen, aber auch aus einer anderen Stadt, wo ich dann erstmal wieder hinfahren musste. Und ich habe eigentlich nur die Stunden gezählt, um aus diesem Land auszureisen, weil ich mich so unwohl gefühlt habe und so unsicher gefühlt habe, dass halt nicht mal die Polizei einen da beschützt. Der Hostelbesitzer lacht mich noch aus. Niemand ist für mich da auf der Straße da gewesen, als die Locals da mich so angestarrt haben, warum jetzt diese junge weiße Frau da einen Nervenzusammenbruch kriegt und sowas. Also mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Und dann habe ich sogar in der letzten Nacht vor meinem Abflug noch Bettwanzen in meinem Bett gehabt. Und mein ganzer Körper war mit diesen Bissen übersät. Und es juckt wie verrückt. Und dann darfst du auch erstmal deine ganzen Klamotten und Sachen abkochen oder wegschmeißen oder in Gefrierer legen, um diese Bettwanzen loszuwerden. Also das war alles schrecklich. Ich kam dann in Phuket an und der hat auf mich am Flughafen gewartet und ich war so froh, dass ich irgendwie eine vertraute Seele um mich herum hatte, der mich irgendwie beschützen konnte in diesem Moment. Und ja, dann haben wir die nächsten Tage nur zu zweit als Pärchen verbracht und ja, dann habe ich angefangen, mich einfach in ihn zu verlieben. Ja, in der Psychologie sagt man auch Trauma-Bonding, das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich hatte halt so ein gewisses Trauma von diesem Überfall, dass es mir so schlecht ging und er war der Retter in der Not und dann habe ich so ein krasses Attachment zu ihm aufgebaut und konnte ab dem Zeitpunkt eigentlich kaum noch ohne ihn. Fast, wir kommen noch gleich darauf zurück. Wir haben dann, weiß nicht, ein, zwei Wochen zusammen verbracht oder so und dann hatte ich aber schon andere Reisepläne mit einem Kumpel von mir, den ich aus Deutschland kannte. Der hatte aber zu dem Zeitpunkt in Australien gelebt, aber er ist dann von Australien rübergeflogen nach Thailand. Wir haben uns da wieder getroffen auf Phuket, sind weitergefahren nach Koh Tao und Koh Phangan, haben da auch Weihnachten und Silvester zusammen verbracht. Und ja, genau, ich war zwar weiter in Kontakt mit dem Travel-Blogger, wir waren auch offiziell dann zusammen zu dem Zeitpunkt, aber ihn hat es auch irgendwie nicht so doll, nicht wirklich gestört, dass ich mit diesem Kumpel dann da zusammen war. Das war irgendwie vollkommen okay für ihn, er war nie eifersüchtig oder irgendwas. Ich habe dann aber irgendwie doch diese Beziehung in Frage gestellt, weil ich wollte ja frei sein und reisen und ich wollte nicht sein Leben leben, weil er hat ja nebenbei gearbeitet. Er war nicht so frei wie ich in dem Sinne, dass ich einfach machen kann, was ich will. Und dann habe ich irgendwie ihn auch angeschrieben und irgendwie meine Zweifel geäußert, dass ich mir nicht sicher bin mit der Beziehung. Und dann war sein Ego gekränkt von diesem ultra selbstbewussten Mann, nicht Junge. Er hat den ganzen Tag sein Handy ausgeschaltet und der war süchtig nach seinem Handy. Der war 24/7 an seinem Handy eigentlich dran, weil er Social Media gemacht hat. Und hat mich damit quasi geblackmailed, wie sagt man auf Deutsch, erpresst, im emotionalen Sinne erpresst. Weil bei mir sofort die Emotionen angesprungen sind, so nach dem Motto, oh mein Gott, wie konnte ich ihm das antun? Jetzt ist er extrem traurig und verletzt. Ich muss jetzt irgendwas dagegen tun. Ich muss wieder den alten Zustand herstellen, weil... Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass ich halt ein extremer Empath bin und diese Emotionen halt und diesen Schuldgefühle in mir drin habe und das sofort wieder rückgängig machen will, weil ich nicht damit leben kann, dass ich jemanden so verletzt habe. Und ja, rückblickend habe ich dann auch herausgefunden, Narzissten ziehen immer Empathen an. Das ist genau das perfekte Match, wenn man sich dem nicht bewusst ist. Genau, und dann habe ich halt, abends haben wir dann, glaube ich, wieder miteinander geredet, hat das Handy wieder angemacht und dann habe ich natürlich gesagt so, nee, du hast schon recht, wir sollten es nochmal versuchen, bla bla bla, habe das wieder gerade gebogen sozusagen und dann fing von seiner Seite aus Lovebombing an. Das ist auch so ein typisches Merkmal in narzisstischen Beziehungen. So richtig over the top Gesten, um jemanden zu zeigen, ja, ich liebe dich und du bist meins. Es hatte ja davor schon so ein bisschen gemacht, so damals, als wir uns am ersten Tag getroffen hatten, als er schon allen in der Gruppe erzählt hat, die ist meine. Die nehme ich mir, das ist meine, haltet alle Abstand von ihr quasi. So einfach völlig übertrieben, ohne dass man sich kannte. Ich erinnere mich, er hat dann zum Beispiel ein Bild von mir genommen und in einer Bildbearbeitungs-App so überall so Herzen drüber gemacht und mir das geschickt und dann so voll den cringe, süßen Text dazu. Und ich meine, der Typ war 37, das war ein erwachsener Mann, das war kein Baby oder so. Und ich weiß, in dem Moment habe ich auch gedacht, okay, ein bisschen heftig, aber ja, wenn das sein Ausdruck von Liebe ist, okay, wenn er mich so toll findet, danke. Ich find's toll, dass er mich toll findet, so. Ja, also war wieder alles okay zwischen uns. Wir sind dann wieder irgendwie zusammen gereist. Ich muss es jetzt wirklich kurz fassen. Wir haben super viele Länder zusammen bereist. Ich bin immer mehr in seine Welt eingetaucht. Er hat ja, wie gesagt, nebenbei gearbeitet, dieses ganze Travel-Blogging. Ich habe ihm dann einfach geholfen, Videos zu machen, Fotos zu machen. Und das war anstrengend. Von außen sieht es so toll aus, dieses fancy Leben. Und ich habe es natürlich auch in meinem Instagram geteilt. Und alle in meinem damaligen Umfeld zu Hause haben das gesehen, haben gedacht, wow, was lebt sie denn jetzt für ein Jet-Set-Leben, bitte? Es war aber verdammt anstrengend, von morgens bis abends filmen und er war ein Perfektionist und alles 100.000 Mal machen. Ich habe oft die Nerven verloren. Dann hat er mir auch immer mehr so Social Media beigebracht. Ich hatte jetzt nicht wirklich Ahnung davon, also ja, so ein bisschen posten für mich selber privat konnte ich natürlich, aber so, ich hatte keine Strategie dahinter, wie er jetzt, dass seine Accounts dann wachsen, dass er viele Likes hat und so weiter und so fort. Ich habe dann auch so Sachen gemacht, wie zum Beispiel E-Mails an zum Beispiel Hotels geschrieben, dass wir nach Kooperationen gefragt haben. Die Resonanz war da allgemein nicht so gut. Wir haben ab und zu mal was umsonst bekommen. Später hat er mir dann auch gesagt, woran das einfach lag. Ich habe seine Nationalität noch gar nicht erwähnt. Viele denken immer, das ist ein Deutscher und die würden den kennen, aber die allermeisten von euch werden den nicht kennen. Der ist Ägypter. Er ist halt im arabischen Raum sehr bekannt. Und das war eben das Problem, dass seine Zielgruppe halt hauptsächlich aus Ägypten stammt, was jetzt nicht so ein reiches Land ist wie Deutschland, zumindest damals. Und natürlich die Hotels sich sagen, was haben wir davon, wenn die Audienz einfach größtenteils nicht das Geld hat, da jetzt in einem 5-Sterne-Hotel zu übernachten und überhaupt zu reisen. Ja. Deswegen hat es halt immer nicht so oft geklappt und war mehr ein Schuss in den Ofen leider. Ich habe auch andere Dinge von ihm gelernt, wie so Fotos bearbeiten und ich habe seine Videos archiviert und alles strukturiert. Es war wirklich viel an Daten, ja. Wir haben jeden Tag eigentlich gefilmt. Ich habe dann Online-Kurse belegt, habe versucht, mich weiterzubilden. Ich wusste damals gar nicht, was Digital Marketing ist, ja. Und mir tat diese Beschäftigung auch einfach gut, weil, ja, sonst wäre ich einfach lost gewesen, ja. Viele träumen immer von diesem Leben, ja, nur reisen, aber komm mal erstmal mit dieser krassen Freiheit klar. Irgendwann denkst du dir so, und was jetzt so? Du brauchst halt so ein bisschen Struktur und Stabilität. Und die hat er mir halt in vieler Hinsicht einfach gegeben. Und ich wollte diesen Laptop-Lifestyle auch leben. Und er hat mir eigentlich auf dem Silbertablett genau das serviert. Und ich hatte halt diese krasse Vision mit ihm in meinem Kopf. Naja, wir sind jetzt hier so das Power-Couple. Wir bauen seine Personal Brand, sein Business weiter aus. Ich helfe ihm dabei, ohne Bezahlung, aus Liebe, weil er mein Partner ist. Und wir werden super krass erfolgreich damit. Er war schon sehr erfolgreich im Sinne von Followern und Bekanntheit, keine Frage. Aber er hat es nie artikuliert, aber ich weiß es halt einfach rückwirkend. Er hatte nicht Geld oder sowas. Er hat nicht gut verdient oder irgendwas. Er hatte andere Einnahmequellen einfach dadurch, dass er zum Beispiel seine Eigentumswohnung in Kairo vermietet hat. Dadurch hat er ganz gutes Geld eingenommen. Hier und da vielleicht ein paar kleine Sachen. Aber von allein im Travel-Blogging hat er nicht viel verdient. Und deswegen hätte er mich auch gar nicht bezahlen können. Aber das hat er natürlich, weil er ein Narzisst ist und ein grandioses Ego hat, niemals gegenüber mir artikuliert. Und da ich dumm und naiv war und auch nie gefragt hätte, war mir das gar nicht klar, dass der gar kein Kohle hat. Und ich habe das auch nie in Frage gestellt, warum er mit 37 noch im Hostel schläft. Oder wir halt Low-Budget-Unterkünfte buchen. Für mich war das vollkommen okay, weil es war ja mein Lifestyle auch. Und deswegen hätte ich ihn nie in Frage gestellt. Um seinen Instagram-Account mehr zu pushen, war ich dann auch Teil von solchen Engagement-Gruppen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Damals war das noch so ganz neu. Das kannte noch niemand. Heutzutage benutzt es, glaube ich, kaum noch jemand. Dass man dann halt in so einer Gruppe mit anderen Leuten auf Instagram ist. Und dann hat man so einen Secret-Hashtag gehabt. Jeder hat den unter seinen Post verwendet und du musstest jeden Tag dann alle Posts von den Leuten durchgehen und liken halt, gegenseitig halt Likes geben, damit du das Engagement einfach pushst. Und da habe ich dann schon so ein bisschen gemerkt, oh, ist ja ganz schön fake, so dieses Social Media. Ich kannte das halt damals nicht. Damals war das nicht so bekannt, dass Influencer irgendwas gefaked haben mit Follower kaufen oder so. Und das war nämlich auch so ein Thema, dass ich nach Monaten, nachdem ich seine Social Media Managerin eigentlich schon war, herausgefunden habe, dass er Follower gekauft hat und ich war so sauer auf ihn, weil ich mir gedacht habe, wie kann er mir das nicht sagen? Ich bin seine Partnerin und seine Social Media Managerin und er lügt mich einfach an, dass er Follower gekauft hat. Ja, naja, so viel dazu. Und generell war das halt so eine Sache, sein Fake-Image. Ich habe das halt nicht beurteilt damals, weil ich ihn so sehr geliebt habe, aber ich wusste, er ist zu mir eine ganz andere Person, als was er da im Internet präsentiert. Er ist ein Araber, er ist ein Moslem. Er hat mich in Social Media nicht wirklich gezeigt. Er hat das schon versteckt gehalten, was ich nicht schlimm fand. Ich wollte nicht da der Star sein. Er war der Star. Ich war die im Hintergrund, schüchterne graue Mäuschen quasi. Grau nicht, aber schüchtern. Er hätte niemals zeigen können, er ist mit einer 24-jährigen Deutschen zusammen. Um Gottes Willen, das hätte überhaupt nicht in das Bild der seiner Audienz gepasst, die halt ja Moslems sind und eher traditionellere Werte haben. Und auch so Dinge wie, dass er Alkohol mit mir getrunken hat oder wie auch mal einen Mushroom-Shake oder sowas in Laos hatten. Ja, das hätte er niemals da posten können. Wir sind dann zwischendurch auch nach Kairo gereist, seiner Heimat, weil er dort Dinge erledigen musste. Und Kairo war der absolute Horror für mich. Es gibt wirklich, ich bin super viel gereist in meinem Leben. Es gibt für mich keine schlimmere Stadt auf dieser Welt. Ich weiß nicht, ob ich da jemals noch mal hin möchte. Es ist leider nicht das, was man sich ja aus den Medien vorstellt, was das für eine tolle Stadt sein soll. Ganz schrecklich da. Und da sind halt auch so Sachen passiert. Da hat sich dann immer mehr so sein Charakter dann so langsam gezeigt, dass er eigentlich ein richtiges Arschloch ist. So zum Beispiel, wir haben uns einen Abend mit Freunden von ihm da getroffen. Es war sogar eine relativ große Gruppe, natürlich alles Ägypter. Und wir saßen stundenlang an dem Abend zusammen und die haben nur Arabisch geredet. Und es hat ihn einen Scheiß interessiert, dass ich daneben sitze und nichts verstehe. Stundenlang. Und dann ist er wirklich so weit sogar noch gegangen, hat gemeint, er müsste jetzt mal zum Geldautomaten, hat mich da ewig alleine zwischen diesen Leuten sitzen lassen, die auch alle deutlich älter waren als ich und sich nicht für mich interessiert haben. Und ich weiß, das hat er mit Absicht gemacht. Es hat ihm überhaupt nicht leid getan, dass ich da saß und mich nur scheiße gefühlt habe. Er wusste das. So, eine kleine Bombe lasse ich jetzt platzen doch. Von Kairo sind wir nach Dahab weitergefahren, an der Küste, am Roten Meer. Wunderschön da, das war meine Befreiung. Viel besser als Kairo. Und wir hatten in Kairo in einem privaten Apartment zusammengelebt, aber in Dahab wollten wir dann ein Hotel buchen. Und da hieß es dann, ja, ihr seid nicht verheiratet, das geht hier nicht, dass ihr zusammen ein Zimmer bezieht. Und wir dann so, naja, wir haben jetzt nicht das Geld, um hier wochenlang zwei Zimmer zu buchen. Das wollen wir nicht verschwenden, unser Geld. Und dann haben wir irgendwie einen Kontakt bekommen von so einem dubiosen Anwalt und haben dem $50 gegeben, was wirklich viel war für mich damals, und haben ein Fake Marriage Certificate unterschrieben. Das heißt, ich bin inoffiziell in Ägypten verheiratet, weil wir das dann im Hotel vorlegen mussten und gesagt haben, naja, jetzt sind wir übrigens verheiratet, damit wir dann ein Zimmer zusammen haben können. Also irgendein dubioser Anwalt in Dahab hat dieses Marriage Certificate von uns vielleicht noch. Also dort bin ich übrigens verheiratet, Leute. Ich habe auch damals meine Freunde und meine Familie in Deutschland ein bisschen verarscht. Ich habe einfach nur ein Bild davon geschickt, kommentarlos. Und die sind sogar noch drauf reingefallen, haben echt mir zugetraut, dass ich jetzt einfach mal so diesen Mann geheiratet habe und auch zum Islam konvertiert bin. Und ich habe mich kaputt gelacht darüber. Ich habe es natürlich gleich aufgeklärt, weil ich schon mir Sorgen gemacht habe, dass sie jetzt Angst haben. Aber ich dachte mal, come on, ihr kennt mich echt schlecht, dass ich mich... Also so, da lasse ich mich dann doch nicht manipulieren von jemandem. Ich habe mich manipulieren lassen, aber nicht so doll. Ja, dann sind wir weitergereist. Wir waren in Laos zusammen, wo wir diesen Mushroom-Shake auch unter anderem hatten. Der hat übrigens gar nichts bei mir bewirkt. Zum Glück. Ich hatte nämlich dann doch ein bisschen Angst, dass ich mich da übernommen habe. Später waren wir noch in Vietnam zusammen, auf Bali zusammen und so weiter und so fort. Und in der Zeit ging es dann so langsam los, dass wir uns immer mehr gestritten haben. Wir haben eigentlich ab einem bestimmten Zeitpunkt jeden Tag gestritten und ich habe jeden Tag geheult. Jeden Tag. Mir ging es so schlecht. Weil er immer weniger Aufmerksamkeit mir geschenkt hat, eigentlich so gut wie gar keine mehr. Unsere Beziehung war eigentlich tot in dem Sinne, im emotionalen Sinne. Es ging nur noch um seine Arbeit. Ich habe ihm zu helfen. Er macht, was er will. Er spricht mit mir nichts ab. Er stellt mich einfach vor veränderte Tatsachen. Rückwirkend weiß ich auch, dass er mich diverse Male einfach eiskalt angelogen hat und mich damit manipuliert hat. Und er wusste halt, ich stehe unter seiner Kontrolle. Ich hatte dieses grandiose Image von uns, wir sind dieses Pärchen und wir werden super erfolgreich zusammen und ich helfe ihm dabei, weil er ist mein Mann und ich habe ihn ja so abgöttisch geliebt, abgöttisch, ja. Er war für mich wie ein Gott, ich habe diesen Mann vergöttert. Es ist keine echte pure Liebe, aber es ist emotionale Abhängigkeit, das habe ich ja viel später erst gelernt, aber ja, er hatte mich vollkommen unter Kontrolle. Ich war dann zwischendurch nochmal für ein paar Wochen in Deutschland, warum auch immer, ich kann mich nicht mehr erinnern, habe dann eine kurze Pause gemacht. Da ist auch was Schlimmes vorgefallen und eigentlich wollte ich mich hier selber exposen in diesem Podcast, was passiert ist, aber ich habe mich jetzt zumindest für den Moment erstmal entschieden, es doch nicht zu sagen, weil es wieder sehr viel Hass anziehen würde. Es muss aktuell einfach nicht sein und aus strategischen Gründen. Es bringt mir auch jetzt nicht wirklich was, das zu sagen. Ich schäme mich nicht dafür. Viele in meinem privaten Umfeld wissen es mittlerweile auch, obwohl ich es jahrelang verheimlicht habe und keiner davon wusste, außer er und ich. Aber ja, für den Moment reicht es jetzt erstmal an Informationen. Wir sind dann aus Deutschland, bin ich nach Zypern zu ihm geflogen. Da wurden wir tatsächlich da eingeladen. Es war dann nämlich so, da er so durch seine Kooperation mit so Hotels und sowas oder irgendwie kaum Geld eingenommen hat und das, er konnte sich nicht finanzieren dadurch und mich schon erst gar nicht, hat er irgendwann, ist auf den Trichter gekommen, er möchte Reisen für seine Follower organisieren. Weil er hatte wirklich viele Fans. Er wurde auch oft, was heißt oft, ab und zu auf der Straße erkannt und sowas. Er war schon wirklich jemand oder er ist immer noch jemand, ja. Dann waren wir eben auf Zypern, haben da ein paar Tage auch wieder mit zwei Ägyptern verbracht, die vor Ort gearbeitet haben im Tourismus, uns ein bisschen da was gezeigt haben, damit die dann zukünftig halt Business zusammen machen können, er die Follower da ranbringt und so weiter und so fort. War auch ganz schrecklich für mich, diese Tage. Zypern, wunderschön, ist auch nett, dass die mich da mitgenommen haben und für mich bezahlt haben, aber es wurde halt wieder nur Arabisch gesprochen. Ich war wieder der Außenseiter und ich habe es einfach nur gehasst. Das ist, dass diese anderen Männer von mir aus die ganze Zeit Arabisch sprechen, okay, die machen da Business, aber mein Partner, der sich gar nicht für mich interessiert und genau weiß, und ich habe ihm das natürlich oft gesagt, dass ich das nicht möchte und ja, das hat ihn nicht interessiert. Und dann sind wir auch extra über meinen Geburtstag geflogen. Ich bin 25 geworden und ich habe ihm angefleht, bitte, wenigstens einen Tag ohne Arbeit. Weil sein Leben war 24/7 arbeiten, nur arbeiten. So, ich habe keine Rolle mehr gespielt. Ich hatte eigentlich nur eine Funktion in seinem Leben, ja. Aber das habe ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Ich habe immer gedacht, naja, er will was Krasses aufbauen, ich will ihn supporten. Natürlich muss er 24/7 arbeiten, auch wenn es krank ist. Also ich habe ihn angefleht, wenigstens an meinem Geburtstag keine Arbeit und er hat es mir versprochen. Was hat dieser Motherfucker natürlich wieder gemacht? Er ist einfach ein Textbuch-Manipulator, wie es nun geht. Wir haben zwar, der Tag tagsüber war schön, hat er nett organisiert, da hatten wir eine schöne Zeit zusammen. Und abends hat er gesagt, wir fahren nach Ayia Napa, vielleicht ist jemand was sagt, das ist so der Partyort auf Zypern und gehen da weg. Und es war auch ganz witzig dort, war aber auch nicht so 100% mein Vibe. Und ich dachte mir schon so, warum sind wir jetzt hier hingegangen? Also eigentlich hätte er es besser wissen können, dass es nicht so 100% meins ist, dieses voll besaufen und übelst krasse Party. Aber gut, wir hatten trotzdem Spaß, will ich jetzt gar nicht drüber meckern. Aber auf einmal holt der seine Kamera raus und will da filmen. Und ich so, wo kommt die Kamera her? Du hast mir versprochen, dass du wenigstens an diesem Tag, nachdem du monatelang schon null Zeit für diese Beziehung hattest, nicht arbeitest. Ja, ich muss doch nur ganz kurz einen Vlog hier filmen, bla bla, wir sind nur heute Abend in Ayia Napa und er muss das unbedingt aufnehmen. Und ich war so enttäuscht, so verletzt und so sauer und wir haben uns wieder so gestritten an meinem Geburtstag und er hat wieder den Abend dann ruiniert, meinen Geburtstag quasi ruiniert damit und ich war so verletzt einfach nur, wie er mir sowas antun kann, mich so anlügen kann, wenn ich ihn angefleht habe, wenigstens an diesem einen Tag nicht zu arbeiten. Und letztendlich denke ich mir, wir sind nur nach Ayia Napa gefahren, weil er dahin wollte, weil er Content filmen wollte. Nicht, weil er gedacht hat, ich will Mariella einen schönen Abend machen, einen schönen Geburtstag machen. Nein, darum ging es nicht. Dann sind wir weiter in die Türkei gereist, waren dort zweimal, haben da auch halt Trips für seine Follower organisiert und ich habe da noch teilweise so ein bisschen dran teilgenommen. War halt auch wieder so, naja, dieses ganze Zeit Arabisch reden und sowas. Es ging zwar mit den Leuten, aber toll fand ich das natürlich nie. Und dann fingen auch so Sachen an wie, wir waren verabredet irgendwo in Istanbul und er kam stundenlang nicht zum Treffpunkt. Und ich stand dort alleine und er war nicht erreichbar, hat nicht auf Nachrichten reagiert, er ist nicht ans Telefon gegangen. Und dann kommt er irgendwann richtig entitled einfach an und meint, warum ich mich aufregen würde. Ist halt so, er kommt zu spät. Ging halt nicht anders, dann wieder wahrscheinlich gelogen, warum nicht, aber... Und ich konnte es halt einfach, ich war zu jung und naiv, ich konnte das nicht zuordnen, dass das alles eine einzigartige Manipulation ist. Ich habe immer gedacht, wie kann er mir das antun, wie kann er mich so verletzen? Wir waren mal so verliebt ineinander, er war mal so ein toller Mann und hat mir gezeigt, wie sehr er mich liebt. Was ist passiert? Ich habe mich doch nicht geändert. Im Gegenteil, ich gebe immer mehr und kriege immer weniger. Und das ist es eben im Narzissmus und mit der Empathie. Der Narzisst nimmt immer mehr und der Empath gibt immer mehr. Und es kann ja nur nach hinten losgehen. Der Empath leidet so sehr darunter, weil er immer nur denkt, wie kann ich diesen alten Zustand wiederherstellen? Erinnert ihr euch an den Anfang mit dem Lovebombing? Erst dieses übertriebene Lovebombing und auf einmal ziehen sie sich zurück und du denkst, was ist denn jetzt los? Es ist doch nichts anders, ich habe doch nichts getan. Und du suchst in deinem Kopf die ganze Zeit nach Antworten, aber du findest sie einfach nicht, weil du der Wahrheit nicht ins Auge blickst. Und ich kannte halt Narzissmus einfach nicht zu dem Zeitpunkt. Ich erinnere mich auch an einen Morgen, als wir in Kappadokien waren. Einer der wunderschönsten Orte auf dieser Welt. Da muss jeder einmal hin, wirklich. Ich habe es geliebt. Er hatte übrigens eine Tochter, die 12 Jahre alt war, die in Kairo gelebt hat, bei der Mutter. Die hat aber nie eine große Rolle gespielt. Ach, aber an Social Media hat er auch immer so getan, er wäre so ein toller Vater. Aber letztendlich habe ich die Tatsachen gesehen. Ich erinnere mich an dieses Telefonat mit ihr morgens. Auch wenn ich es nicht wirklich verstanden habe, ich habe in dem Moment gecheckt, ja, der behandelt seine Tochter ganz genauso, wie er mich behandelt. Er tut in Social Media so, als ob er so ein liebender Vater wäre. Und er tut halt auch so, als ob er so ein liebender Partner wäre zu mir. Aber er ist ein ganz großes Arschloch, was nur an sich denkt. Und seine Tochter muss auch extrem darunter gelitten haben. Ich bin mir sicher, er hat ihr auch so viel versprochen. Ja, ich komme dann nach Kairo und wir machen Dinge zusammen. Und ich habe es mitbekommen, wie er sich auch nie an seine Versprechen gehalten hat und kaum Zeit mit ihr verbracht hat. Und mit ihr zu telefonieren war eigentlich schon eine Last für ihn. Und er wollte es schnell hinter sich bringen und sowas. Ja, sehr, sehr, sehr traurig, das mit anzusehen. Wir waren dann noch mal ein paar Tage in Deutschland zusammen. Da hat er auch meine Eltern kennengelernt, hat auch bei meiner Familie kurz mitgewohnt quasi. Und ich erinnere mich auch noch, wie respektlos er einfach dort mit allem umgegangen ist. Zum Beispiel hat er das Bad benutzt und es war super dreckig danach. Und da habe ich zu ihm gesagt, das kannst du nicht machen, du kannst es nicht so hinterlassen. Habe dann hinterher geputzt. Ja, das wollte er natürlich, dass ich ihm hinterher putze. Er hätte sich nicht dahin gesteckt und gesagt, ah ja, tut mir leid, ich putze jetzt mal. Nee, nee, nee. Er wusste ganz genau, ich muss das Image von meinen Eltern bewahren. Ich habe mich für ihn geschämt, dass er sich so verhält. Und deswegen habe ich ihm hinterher geputzt. Oder meine Eltern haben Essen gekocht und er setzt sich an den Tisch und nimmt sich einfach und isst einfach, obwohl die anderen gar nicht am Tisch sitzen. Einfach komplette Respektlosigkeit. Mir war das so unangenehm. Da komme ich da mit meinem deutlich älteren Freund an, der auch noch ein Ägypter ist, was irgendwie was Exotisches ist. Meine Eltern waren dann gezwungen, Englisch zu reden. Es ging auch und so, aber es war halt schon eh eine komische Situation. Und dann benimmt er sich so daneben und ihm ist das null unangenehm. Und da kannst du sagen, was du willst. Und ja, es war nicht schön. Aber Shoutout an meine Eltern, auch wenn sie es wahrscheinlich nie hören werden. Ich war so froh, dass meine Eltern immer relativ open-minded waren, was sowas angeht. Die haben nie gesagt, wie kannst du mit so einem deutlich älteren Mann zusammen sein? Wie kannst du mit einem Ägypter zusammen sein? Die waren immer eher so, ja, wir vertrauen in ihr schon. Die wird schon wissen, was so das Richtige ist. Dann sind wir von dort aus nach Island weitergereist. Da war wieder eine Gruppenreise mit seinen Followern. Und ich war auch der Organisator von der ganzen Reise. Ich hatte wirklich von A bis Z alles organisiert. Und ich bin auch als Gruppenleiterin dort aufgetreten. Auch ganz, ganz schlimm wieder. Diese Gruppe von den Ägyptern mit dem Arabisch reden und wieder dieses ganze Szenario. Und ich musste eigentlich in meiner Funktion als Autorität wahrgenommen werden. Aber er hat es mir auch einfach gar nicht ermöglicht. Er wusste, ich bin ein schüchternes Mäuschen. Ich kann den Mund nicht richtig aufmachen und mich als Autorität präsentieren. Es wäre eigentlich seine Rolle gewesen, zu sagen, passt mal auf, Leute. Meine Freundin hier hilft mir dabei, diesen Trip zu organisieren. Sie hat auch die ganzen Infos, Kontakte und wann wir wo sein müssen und bla bla bla. Bitte aus Respekt könnt ihr vorrangig Englisch reden. Die konnten alle Englisch, das war nicht das Problem. Hat er aber nicht, ja? Im Gegenteil, er hat mich teilweise mit der Gruppe komplett alleine gelassen. Und ich war ja, wie gesagt, 25 Jahre alt. Ich war dieser Rolle nicht gewachsen einfach, auch von der Persönlichkeit her einfach nicht. Und hat einfach seins gemacht, weil er dann wieder Videos filmen wollte und hat mich da einfach mit denen irgendwo in der Walachei stehen gelassen. Und es war so schrecklich. Mir ging es nach wie vor so schlecht und wir haben so viel gestritten, dass ich immer noch jeden Tag geheult habe. Also das war kontinuierlich über Monate, jeden Tag geheult. Und es war dann echt so schlimm in Island, dass ich sogar vor diesen Followern einfach geheult habe. Wir saßen im Auto zusammen und ich konnte mich nicht mehr zusammenreißen. Extrem unprofessionell in dieser Konstellation und es war ihm scheißegal. Wenn es ihm nicht egal war, dann nur wegen seines Images, dass er dann so ein bisschen peinlich dasteht, dass deine Freundin sich da nicht zusammenreißen kann und ständig heult und wir uns ständig an der Seite gestritten haben quasi. Und wir mussten aus irgendeinem Grund eine Hotelnacht getrennt voneinander verbringen. Er musste mit einem Typen in ein Zimmer und ich musste mit einer Frau in ein Zimmer. Ich weiß nicht mehr genau warum. Und ich werde das nie vergessen. Er hat am nächsten Morgen zu mir gesagt, während ich ihn vermisst hatte natürlich, das war die schönste Nacht meines Lebens, weil ich sie nicht mit dir verbringen musste. Oh, das hat so wehgetan, sowas Gemeines zu hören. Oh mein Gott, das hat der ernst gemeint. Das hat der ernst gemeint. Mir ging es dann auf der Reise so schlecht, obwohl ich ja eigentlich meine Funktion als Gruppenleiterin hatte, habe ich gesagt, ich reise ab, ich kann das nicht mehr. Und ich habe auch meine Sachen gepackt und ihn quasi vor die Wahl gestellt und gesagt, ich gehe jetzt zum Flughafen. Aber ich wollte natürlich, dass er mich auffällt und ich war nicht stark genug, um das wirklich durchzuziehen. Ich habe dieses Spiel zweimal abgezogen, aber er ist ein Narzisst, er ist ein Manipulator. Er weiß ganz genau, dass ich zu schwach bin, es wirklich durchzuziehen. Ich habe halt einfach immer gehofft, naja, der ändert sich dann wieder, wenn ich ihn erstmal vor die Wahl stelle und sage, hey, ich mache jetzt hier Schluss und dann ist es vorbei. Und Nein, so ist es nicht, so ist es nicht. Der wusste ganz genau, der hat mich bis zum Ende. Also habe ich irgendwie den Trip noch durchgestanden mit diesen ganzen Followern und dann waren wir am Ende, die sind zurück nach Ägypten geflogen. Wir saßen alleine am Flughafen, weil wir wieder zurück nach Berlin fliegen wollten zu meinen Eltern. Und dann war ich aber so sauer auf ihn, weil einfach so viel Schmerz in mir drin war. Und dann habe ich endlich mal ein bisschen auf den Tisch gehauen, habe ihn angeschrien, gesagt, du gibst mir jetzt sofort 1.500 €, weil das war ein Teil. Ich hatte ja die ganze Organisation der Gruppenreise gemacht, deswegen hatte ich auch die Kontrolle über die Finanzen. Ich wusste, was da eingenommen wurde, was wir ausgegeben haben. Und ich habe gesagt, dieses Geld steht mir jetzt zu. Du hast mich nie bezahlt. Ich habe alles bei dieser Reise gemacht und du hast mich so scheiße die ganze Zeit behandelt. Du gibst mir jetzt sofort diese 1.500 € Bargeld. Und da war ich wirklich eiskalt und dann hat er mir die auch gegeben. Ich meine, das war das eigentlich nicht wert, was ich da alles gemacht habe vorher monatelang für ihn. Aber ja, immerhin war es ein kleiner Sieg mal über ihn. Dann sind wir halt wieder zurückgeflogen zu meinen Eltern, haben dort vielleicht 2 Tage verbracht. Und irgendwie war unklar, wie es weitergeht. Und dann hat er aus dem Nichts gesagt, er muss jetzt ganz dringend nach Kairo fliegen. Da businessmäßig muss er irgendwas machen und so weiter und so fort. Aber wir sehen uns in der Woche wieder. Er kommt zurück. Glaubt ihr mir, das war natürlich wieder gelogen. Er hatte nie einen Plan, wieder zurückzukommen. Er hat einfach einen Vorwand genommen. Er hat mir versprochen, wir sehen uns wieder. Und ja, das war das letzte Mal, was wir uns gesehen haben. Also, das heißt, wir haben uns physisch getrennt, ohne dass ich wusste, dass wir uns nie wiedersehen werden. Das muss man auch erstmal abziehen können, ne? Skrupellos, kein Gewissen. Er hat dann gesagt, er muss in Kairo bleiben. Er will jetzt da sein Business aufsetzen, ein Büro anmieten, Mitarbeiter einstellen, um diese Gruppenreisen zu organisieren. Und ich habe tatsächlich, weil ich so den vergöttert habe und nicht von diesem Image loslassen wollte, wir sind das krasse Power-Couple und wir sind so, werden so erfolgreich zusammen, habe ich tatsächlich kurze Zeit überlegt, nach Kairo zu ziehen. Für eine begrenzte Zeit. Für mich war klar, nicht für immer, obwohl ich diese Stadt so gehasst habe. Und ich habe auch schon, ja, ich war kurz davor, ein Ticket zu buchen. Ich hatte schon nach Arabischkursen geguckt, hatte schon geguckt, in welcher Wohngegend kann man da wohnen. Immerhin gibt es da auch Communities, die ganz nett sind, so eher westlich ausgerichtet, sage ich jetzt mal. Es gibt nicht nur ganz schlimme Stadtteile. Und ja, meine Eltern waren dann auch schon so, naja, wenn du meinst, Kind, aber keiner war so richtig begeistert davon. Und zum Glück ist es nicht passiert. Zum Glück ist es nicht passiert. Ich wäre in mein größtes Verderben gerannt. Ich wäre in mein größtes Verderben. Ich wäre meines Lebens nicht mehr glücklich geworden. Letztendlich hat er dann, glaube ich, auch gesagt, er will das nicht. Zum Glück. Und ich glaube, das ging dann noch so einen Monat, dass wir quasi nur online kommuniziert haben und uns nicht mehr gesehen haben und nicht so klar war, was wird jetzt mit uns. Aber wir haben uns eigentlich nur gestritten. Er hat mir wie immer keine Aufmerksamkeit geschenkt, war nicht erreichbar, hat gesagt, ich muss arbeiten 24/7, eigentlich nur. Und ich habe ihn am Ende fast schon angefleht, Schluss zu machen, weil ich konnte es nicht. Ich war nicht stark genug, selber den Schlussstrich zu ziehen, obwohl ich wusste, es ist das einzige Richtige. Ich kann nicht mehr. Dieser Mann hat mich emotional so fertig gemacht, dass ich einfach nur noch ein Häufchen Elend war, was, wie gesagt, monatelang jeden Tag nur geheult hat. Hinter verschlossenen Türen. Meine Familie und meine damaligen Freunde wussten von nichts. Weil ich wollte das natürlich auch nicht zeigen, dass ich dieses High Life hatte auf Instagram. Und alle dachten, boah, jetzt ist sie hier die Jet-Setterin und so. Und sie ist mit einem Influencer zusammen. Und dann läuft es eigentlich hinter den Kulissen so schlecht die ganze Zeit nur. Und ich habe halt damals auch schon diesen Neid einfach gespürt, so, dass die Leute mir es natürlich nicht so gegönnt haben, dass ich auf einmal so ein krasses Leben hatte, wovon andere ihr Leben lang nur träumen können. Und mir wurde es quasi auf ein Silbertablett gereicht, dass ich da einfach so um die Welt mit ihm reisen konnte. Und unsere Kommunikation allgemein war immer schlechter geworden. Es lag nicht an mir. Ich habe mich immer gemeldet, aber das war von denen aus, dass ich gemerkt habe, die Leute schreiben mir, komm noch zurück und der Kontakt schläft einfach ein. Letztendlich hat er dann per WhatsApp mal wieder sehr erwachsen Schluss gemacht mit mir. Und ich habe ihm aufgefordert dazu, dass er mich blockiert, damit ich ein für alle Mal loskomme für ihn, weil ich, wie gesagt, ich war zu schwach dafür. Deswegen musste ich ihm sagen, du blockierst mich. Daraufhin habe ich ihn aber auch überall blockiert, auf jedem Channel, den man sich vorstellen kann, ihn blockiert, damit ich mich emotional davon distanzieren kann. Und so schlimm dieser Schmerz auch war, sich zu trennen, hat es mich gleichzeitig sofort irgendwie befreit, endlich ihn los zu sein und endlich aus diesem Albtraum irgendwie mich langsam zu befreien. Ja, letztendlich war das Schlimmste an dieser Trennung, dass eigentlich meine ganze Vision von der Zukunft zerstört wurde. Meine ganze Identität, die halt eigentlich so aus ihm bestand, aus unserer Beziehung bestand, mir weggerissen wurde. Ich eigentlich überhaupt nicht mehr wusste, wer ich bin. Ich meine, davor war ich ja schon so, ich habe jetzt meinen Job gekündigt, mal sehen, was ich mit meinem Leben mache. Aber in dem Moment wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich mit meinem Leben noch anfangen soll. Ich war wirklich am Ende, am Ende. Ich hatte meinen Job ja auch sozusagen verloren, meine Karriere verloren, was ich gedacht hatte, was ich mache. Meine Beziehung war vorbei. Ich durfte wieder bei meinen Eltern wohnen, ganz toll. Nachdem ich vorher schon alleine gewohnt hatte mit meinem Freund damals. Kaum noch Geld quasi, weil ich natürlich viel ausgegeben habe während der Reise. Mein komplettes Selbstwertgefühl komplett zerstört. Ich war wirklich nur noch ein Häufchen Elend. Und ich erinnere mich, ich habe gedacht, ich schaffe das ohne eine Therapie da nicht mehr raus. Mir ging es so dreckig. Und ich hatte halt auch einfach den emotionalen Support von Familie und Freunden nicht so wirklich. Ich meine, ich will nicht sagen, dass ich das nicht auch teilweise versteckt habe, wie schlecht es mir geht. Alle wussten, es geht mir schlecht, aber gut, jedem geht es mal bei einer Trennung schlecht. Aber wie schlecht es mir wirklich geht und was wirklich eigentlich geschehen war die letzten Monate, wusste niemand. Aber letztendlich bin ich so in der Persönlichkeitsentwicklung gelandet. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie auf YouTube irgendwie ja mir Videos angeguckt und dann bin ich auch ziemlich schnell auf Narzissmus gestoßen und habe mir das angeguckt und habe diesen Content gesuchtet. Weil auf einmal haben so viele Dinge Sinn ergeben und ich so, das ist ein Narzisst und ich bin ein Empath und oh mein Gott, diese Erkenntnisse waren so schmerzhaft und vor allem dieses ganze Ding wieder zu durchleben und alles zu analysieren. Und da hat er mich angelogen und da hat er mich manipuliert und das war nicht echt. Und letztendlich festzustellen, der hat mich nie geliebt. Der hat mich nie geliebt. Das war keine Liebe. Das war von Anfang an eiskalt geplant und Manipulation. Der hat sich mich in dieser Gruppe damals ausgesucht, weil ich das perfekte Opfer für ihn war. Narzissten können sowas auf Distanz riechen quasi. Wer ist ein empathischer Mensch? Wen kann ich manipulieren? Und Narzissten nehmen sich auch gerne nicht mal die Schwachen, sondern die Starken, die sie gerne brechen wollen. Ich war ja trotzdem relativ stark schon damals im Sinne von, ich bin einfach allein nach Thailand geflogen, habe gesagt, ihr könnt mich alle mal, ich gehe jetzt hier mal backpacken. Und ich habe ja auch am Anfang noch gesagt, ja, du kannst mich auch mal, ich reise einfach alleine weiter und sowas. Narzissten lieben es, so eine starke Persönlichkeit brechen zu können und unter voller Kontrolle zu haben. Ja, letztendlich, es hat mich 1,5 Jahre gekostet, über diesen Menschen hinwegzukommen, im emotionalen Sinne mich davon zu befreien. Ich habe aber diese Zeit zum Glück gut genutzt. Ich habe mich relativ schnell wieder gefangen im Sinne von, okay, du bist jetzt schon wieder arbeitslos, du weißt nicht, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Und so ist die Selbstständigkeit bei mir einfach entstanden. Ich habe mich im E-Commerce selbstständig gemacht, eins kam zum anderen, ich habe es einfach mal ausprobiert. Hatte keinen Plan, was ich da mache. Habe auch ewig gebraucht, um irgendwie Geld damit zu verdienen. Aber ich habe es letztendlich ja durch diese kontinuierliche Persönlichkeitsentwicklung, von der ich dann einfach besessen war fast schon, weil ich nur noch mir sowas angeguckt habe, Bücher gelesen habe, YouTube-Videos geguckt habe, dies und das, ja, erfolgreich zu werden und mein eigenes Leben aufzubauen. Und letztendlich hat mich genau diese Erfahrung mit ihm in quasi so eine extreme Unabhängigkeit getrieben, weil ich auch dann gemerkt habe, ich kann mich auf meine Familie nicht verlassen. Mein Vater hat sich immer über mich lustig gemacht mit der Selbstständigkeit. Meine Freunde, die immer so neidisch waren und ich konnte mit denen nicht reden. Und ich musste einfach mich nur auf mich verlassen können. Das Leben hat mir überall immer wieder gezeigt, ich kann mich auf niemand anders verlassen. So, dann möchte ich jetzt abschließend nochmal darauf eingehen, was man denn aber eigentlich von Narzissten lernen kann. Denn wenn man mal deren Verhalten studiert, die sind schon extrem smart. Wenn man sich mal die erfolgreichsten CEOs von irgendwelchen Riesenfirmen anguckt oder allgemein machtvolle Personen, auch Politiker, ganz, ganz, ganz viele von denen sind richtig krasse Narzissten. Weil wenn du diesen Narzissmus in dir drin trägst, kannst du so erfolgreich werden, weil du einfach skrupellos bist, ja? Erstens, was ich ja gesagt habe, er war extrem selbstbewusst, extrem charming. Er wusste genau, was für ein Auftreten er hat, wie er alle Leute in seinen Bann ziehen kann, dass die Aufmerksamkeit auf ihm ist. Alle finden ihn toll, alle schauen zu ihm nach oben hoch. Er ist eine Autorität, ja. Niemals Schwäche zeigen, niemals Fehler eingestehen. Eigentlich so richtig schamlos durchs Leben zu gehen. Ich meine, wer Narzissmus versteht, darunter liegt schon ein verletzliches Ego. Das ist alles nur nach außen, diese Wahrnehmung. Ja, aktiv sein Image zu gestalten, die Wahrnehmung der anderen zu kontrollieren, allgemein sich über andere zu stellen und immer zu denken, ich bin der Größte, ich bin toller als du Und das treibt einen halt auch an, dieses grandiose Ego, was die Leute haben, hart zu arbeiten für seine Träume, sich extrem große Ziele zu setzen, sich extrem unter Druck zu setzen, um das zu erreichen. Deswegen hat er auch 24/7 gearbeitet und war ein Perfektionist mit seinen Videos und so weiter. Aber so erreicht man halt extremen Erfolg dann auch einfach. Auch gerne mal fake it till you make it. Einfach so tun, als ob man wer wäre, auch wenn man der noch gar nicht ist. Wie gesagt, er hat nie über seine finanziellen Verhältnisse mit mir richtig gesprochen. Und ich habe erst mit der Zeit gemerkt, der hat ja gar kein Geld. So erfolgreich ist er gar nicht. Er hat zwar viele Follower, aber die bringen ihm nicht wirklich Geld ein. Und das Geld kam halt zumindest teilweise von dieser Eigentumswohnung, wo er Mieteinnahmen hatte. Keine Reue haben, keine Empathie haben, weil deswegen lieben die ja Empathen, weil ihnen genau das nämlich fehlt in sich. Und den Empathen fehlt der Narzissmus in sich drin. Und deswegen ist es immer so lustig, wenn meine Hater auf TikTok jetzt immer sagen, du Narzisstin, du bist so ein narzisstischer Mensch. Nein, ich habe einfach nur gecheckt, wie man diesen inneren Narzissmus aktivieren kann. Das kann jeder von uns. Aber ich werde von der Natur aus immer ein Empath bleiben. Ich kann gar kein Narzisst sein. Das geht nicht. Und übrigens liebe ich auch so eine Scammer-Dokus. Zum Beispiel wie die Netflix-Serie mit Anna Delvey. Inventing Anna, ich habe das so oft geguckt. Ich liebe es, diese Leute zu beobachten, zu analysieren, wie die sich verhalten. Dieses extreme Selbstbewusstsein, sich extrem gut verkaufen können. Das bringt dich sehr leicht zum Erfolg, ja? Wenn du dich richtig bullshittest und so eine Person kreierst, die du eigentlich noch gar nicht bist, halt fake it till you make it und daran einfach zu 1000% glaubst und den Leuten sonst was erzählen kannst und die dir alle glauben. Also man kann sich echt eine Scheibe von Narzissten abschneiden. Man muss nur wissen, wie man das richtig verwendet. So, und jetzt noch eine Sache zum Abschluss, bevor ich jetzt zum Ende komme. Mal sehen, bei wie vielen Minuten ich jetzt wieder bin. Es ist so witzig, weil er natürlich irgendwie mich so kaputt gemacht hat und alles, aber ich habe es ja irgendwie doch geschafft, noch selber erfolgreich zu werden, alleine erfolgreich zu werden. Und dann habe ich so einen krassen Payoff bekommen. Als ich nämlich vor über einem Jahr mit TikTok angefangen habe, sind meine ersten Videos viral gegangen, als ich über ihn gesprochen habe, über die Zeit mit ihm, wie fake sein Leben eigentlich war, wie fake dieses ganze Influencer-Dasein eigentlich ist. Und ich wurde einfach so krass vom Universum bezahlt für diesen ganzen Schmerz, den ich jahrelang in mir drin getragen habe, dass ich dann einfach meine Stories über ihn erzählt habe und ihn so ein bisschen exposed habe, natürlich nie gesagt habe, wer er ist oder irgendwas. Und da meine Videos so viel reingegangen sind und ich so viel Zuspruch bekommen habe, ja, voll cool, dass du das mal so die Insights gibst. Und wir wussten ja alle schon, wie fake das ist, aber dass man das jetzt nochmal von jemandem so hört. Und ja, das hat mich quasi famous gemacht und so bin ich quasi auch auf einmal ein Influencer geworden, sofern man es sagen kann. Also ich weiß, viele finden es immer ganz schlimm, wenn man das über sich selber sagt, aber ich weiß, dass ich Einfluss auf Leute habe und deswegen nenne ich mich auch irgendwo im gewissen Sinne gerne Influencer, aber eine ganz andere Art von Influencer, als was er so ist, weil das, für was er steht, ist halt einfach nicht authentisch, auch wenn er gut darin ist, was er macht mit seinen Videos und sowas. Ja, wir haben bis heute keinen Kontakt und das wird sich auch nicht mehr ändern. Ist auch besser so und das würde er auch gar nicht wollen und das würde ich auch nicht wollen. Ich habe keinen Groll gegen ihn, ich habe mich davon geheilt. Es war alles nur ein Learning. Er hat mich letztendlich in die eigene Selbstständigkeit gepusht und es ist auch immer besser, sich nicht auf andere Leute zu verlassen. Auch wenn es dein Partner ist, es kann immer nach hinten losgehen. Und ja, deswegen werde ich für immer für diese Erfahrung dankbar bleiben und wir hatten eine kranke Zeit zusammen. Diese Reisen waren so toll. Ach, unzählige, wunderschöne Orte. Ich glaube, das Beeindruckendste war wirklich Kappadokien in der Türkei. Kann ich wirklich nur empfehlen. Einer der magischsten Orte, wenn die Heißluftballons dann da morgens aufsteigen. Müsst ihr euch mal Bilder angucken, wie schön das aussieht. Und auch in Island die Polarlichter. Auch wenn wir uns an dem Abend wieder auch gestritten haben und meine Stimmung nicht gut war, werde ich es natürlich nie vergessen, diese krassen Polarlichter mal gesehen zu haben. Also das war es auf jeden Fall alles wert. Ich werde nie irgendwas bereuen. Es war eine krasse, krasse, krasse Zeit zusammen. Und wenn ich jetzt 6,5 Jahre irgendwie später darüber rede, denke ich auch, ist das wirklich mein Leben? Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Also Leute, nehmt es bitte auch nochmal als Inspiration. Ihr müsst eure Träume leben. Scheiß drauf, was andere Leute über euch sagen und denken. Und lasst euch nicht von Angst kontrollieren. Hey, ich bin einfach voll blindlings irgendwie nach Bangkok mit einem Backpack geflogen. Und obwohl ich so schüchtern war, ich dachte mir irgendwie, ja, irgendwie kriegst du das schon hin. Und natürlich habe ich oft gelitten. Aber ich habe so ein geiles Leben mir aufgebaut, weil ich einfach immer mich nicht von Angst kontrollieren lassen habe und einfach das gemacht habe, was mein Herz mir gesagt hat. Das wünsche ich mir so sehr für jeden. Ja, das muss nicht das Gleiche sein, was ich mache. Nicht jeder möchte so viel reisen. Nicht jeder möchte E-Commerce machen. Nicht jeder möchte selbstständig sein. Aber mach einfach das, was dein Herz dir sagt, was du machen sollst und scheiß auf andere Leute, was die über dich denken. Von mir hast du die Erlaubnis, groß zu träumen und dir alles zu erlauben, was dir in den Sinn kommt. Und ja, du wirst es nie bereuen, deinen Träumen hinterhergejagt zu haben. Egal, ob es dann letztendlich so kommt, wie du es dir dachtest. Aber wir wollen doch alle nicht am Sterbensbett liegen und denken, ach, hätte ich mal. Und ich habe immer nur gemacht, was die anderen für mich wollten. Und ich habe mich geschämt und habe mich nicht getraut. Und das ist doch schrecklich. Also wofür sind wir geboren worden, wenn wir immer nur nach den Standards leben, was andere Leute uns erzählen? Bitte nicht. Also ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen inspirieren. Und wie viel Uhr ist es jetzt? 23.20 Uhr und ich bin fertig. Ich freue mich sehr, dann habe ich es geschafft, hoffentlich in unter einer Stunde diesen Podcast aufzunehmen. Danke, wenn du bis hierhin zugehört hast und dir so lange meine Story angehört hast. Ich weiß es immer sehr wertzuschätzen, wenn Leute mir ihre Zeit schenken. Zeit ist ein wertvolles Gut. Und wenn du es noch nicht getan hast, bitte hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast. Ich habe immer wieder mit meinen Hatern zu kämpfen, die es lieben, mir 1-Sterne-Bewertung zu geben. Ich meine, es triggert mich einfach nicht mehr. Ich denke mir, what the fuck, wenn du meinst, dass du das machen musst und dich dann geil fühlst von mir aus. Aber wenn du bis hierhin zugehört hast, dann bist du wohl eher einer meiner Supporter. Also deswegen mach das bitte gerne. Ich bin mir sicher, das Universum zahlt jedem zurück, der anderen was gönnt und was gibt. Und ja, meinen Support hast du sowieso immer. Mach's gut und bis bald in einer neuen Podcast-Folge oder irgendwo anders in Social Media, wo wir uns sehen.